Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und heute einem Sonntagsschwerpunkt rund um unsere Lebensmottos. Starke Sätze für mein Leben, dem wollen wir ein bisschen nachgehen. Carpe diem, nutze den Tag. Oder erlaube dem heutigen Tag der Beste deines Lebens zu werden. Solche Sätze haben das Zeug zum Lebensmotto. Zugleich aber tragen wir tief in uns oft halbbewusste Glaubenssätze, die wir aus der Kindheit mitbringen und die uns das Leben schwer machen. Wir gehen heute auf die Spur dieser Lebensmottos. Außerdem, bis die Waffen schweigen, Friedensgebet Pilgerzell geht ins vierte Jahr und Leben ist jetzt. Der Film über die christlich motivierten Real-Life-Guys kommt in die Kinos. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine geht Ende Februar ins vierte Jahr und genauso lange wird in Pilgerzell bei Fulda für den Frieden gebetet. Das machen wir jetzt so lange, bis der Krieg in der Ukraine zu Ende ist, sagten sich die Initiatoren und sind ihrer Initiative auch im neuen Jahr treu geblieben.
Bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt?
Die Gruppe sitzt in der rechten Ecke der Kirche, direkt neben dem Altar. Zu dieser Jahreszeit ist es in der katholischen Kirche besonders kalt und ungemütlich, aber das hält die 17 Menschen, die dieses Mal zum Friedensgebet kommen, nicht ab. Ihnen geht es um etwas, das ihnen am Herzen liegt.
Dass es endlich Frieden gibt.
Ja, ein Signal der Hoffnung zu setzen.
Das ist einfach die Hovnung, dass Gott uns doch erhört.
Im März 2022, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, findet das erste Friedensgebet in Pilgerzell statt. Die Idee dazu hatte Gabriele Brähler.
Man hat überall Friedenskundgebungen gehört, dass dafür eingeladen worden ist. Und dann hatte ich mir überlegt, das können wir hier in Pilgerzell auch machen. Und dann habe ich den Pfarrer angerufen und habe gesagt, wie sieht's aus? Ich möchte ein Friedensgebet in Pilgerzell anbieten. Ich möchte das so lange machen, bis der Krieg vorbei ist, darf ich das?
Sie durfte. Am Anfang kommen so viele Menschen, dass der Kirchplatz voll ist und das Gebet per Mikrofon und Lautsprecher übertragen werden muss. Jetzt, nach knapp 3 Jahren, ist es noch der, wie Gabriele Brähler sagt, harte Kreis, der regelmäßig kommt. Zu diesem Kreis gehört unter anderem Maria Schmelz. Die 92-Jährige geht am Rollator, lässt sich immer von ihrem Sohn zum Friedensgebet bringen. Ihre Motivation, weiterhin zu kommen, ist eine ganz persönliche. Sie hat als junges Mädchen ihren Bruder im Zweiten Weltkrieg verloren.
Es war für uns alle viel. Schlimm. Und deswegen, ich bete jeden Tag, dass kein Krieg kommt. Es bringt doch alles nichts, wenn Menschen totgeschossen werden, was sinnlos ist. Wir wollen keinen Krieg.
Keinen Krieg, sondern Frieden. Dafür bereitet Gabriele Brähler jede Woche aufs Neue das Friedensgebet vor. Mit Fürbitten, Liedern, manchmal auch Gitarrenmusik. Wenn sie im Urlaub ist, sucht sie eine Vertretung. Sie sagt, der Aufwand ist es ihr wert. Der Grund, warum sie weitermacht.
Mein Versprechen, was ich gegeben habe, ich mache das so lange, bis der Krieg vorbei ist. Jetzt kam jetzt noch der Krieg im Gazastreifen dazu und ich denke, ich habe so viel Glück und das spornt mich schon an, weil ich sage, ich bin ein glücklicher Mensch und will für die Leute beten, die nicht so viel Glück haben.
Böse Zungen könnten natürlich sagen, was soll so ein Gebet schon großartig bringen? Dazu sagt Gabriele Brähler,
nicht beten bringt erst recht nichts.
Reporterin Sophia Junginger war beim ersten Friedensgebet in Pilgerzell im neuen Jahr mit dabei. Bis zuletzt nicht die Lebensfreude verlieren. Das ist den südhessischen YouTube-Stars Philipp und Johannes Mickenbecker von den Real Life Guys gelungen. Mit verrückten Bastelaktionen werden die Zwillinge zusammen mit ihrer Schwester auf YouTube berühmt und finden ein Millionenpublikum. Doch hinter den gut gelaunten Videos steckt eine bewegende Familiengeschichte, die nun auch ins Kino kommt. Zoe Bünning war bei der Filmpremiere in Darmstadt mit dabei.
Sie stehen nur zu viert auf dem roten Teppich. Die beiden Schauspieler Anton und Richard Fuchs, die die Mickenbecker-Zwillinge Johannes und Philipp spielen. Und die Schauspielerin Kia Selina Baruki, die Schwester Ellie verkörpert. Philipp und Ellie können die Filmpremiere nicht mehr erleben. Sie sind beide verstorben. Ellie Mickenbecker verunglückt 2018 bei einem Sportflugzeugunfall. Bruder Philipp stirbt 3 Jahre später nach langjähriger Krebserkrankung. Seine letzten Momente teilt Philipp mit seinen Followern und macht damit unglaublich viel Menschen Mut, wie sein Bruder Philipp mir auf der Filmpremiere erzählt.
Er hat wirklich alles versucht, positiv und hoffnungsvoll zu sehen. Seine größte Kraftquelle war auf jeden Fall sein Glaube, was ihm auch wirklich halt sehr, sehr wichtig war und wo er gesagt hat, ey, das würde er gerne weitergeben, einfach, dass das andere Leute auch so erleben können, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind.
Aber schon bevor die beiden Brüder Halt im Glauben finden, motiviert sie eine Art Lebensmotto weiterzumachen. Trotz oder gerade wegen der Krebserkrankung wollen die Geschwister anfangen, das Leben voll auszukosten. Genau das thematisiert auch der Spielfilm Leben ist jetzt.
Ich dachte immer, im Leben hat man unendlich viel Zeit. Zeit, um jeden Traum zu verwirklichen. Wir machen den Pakt. Wir kosten jeden Moment unseres Lebens aus.
Okay.
Für Johannes Mickenbecker und die Real Life Guys ein wichtiges Mantra.
Unser Motto ist immer Do something. Das heißt einfach rausgehen, was machen im echten Leben. Ich finde, es passt dazu, also zu dem Leben ist jetzt. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir uns schon nicht erst im hohen Alter mit dem Tod beschäftigen, weil ich glaube, man lebt sein Leben anders, wenn man weiß, dass das Leben nicht unendlich ist. Und ich finde, das sagt der Titel eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, wenn man weiß, dass das Leben jetzt stattfindet, so, dann macht man auch irgendwas. Und denkt nicht, die coolen Sachen mache ich dann morgen.
Und wie das aussieht, kann man sich auf dem YouTube-Kanal der Real Life Guys anschauen. Von fliegenden Badewannen bis zu Kettensägenschlittschuhen ist kein Projekt zu verrückt für die Real Life Guys. Und diese Lebensfreude und Abenteuerlust aus den YouTube-Clips transportiert auch der Spielfilm, der ab Donnerstag in den Kinos läuft.
Leben ist jetzt, das war das Motto der Real Life Guys. Die bewegende Lebensgeschichte der südhessischen YouTube-Stars heißt genauso: Leben ist jetzt. Manchmal hat ja ein einziger Satz das Zeug zum Lebensmotto. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, zum Beispiel. Oder Carpe diem, nutze den Tag. Oder auch das schöne Wort von Mark Twain, gib jedem Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Viele von uns bringen solche Lebensmottos mit, meist aus der Familie, von den Eltern vorgelebt, aber oft war es auch schon die Oma oder der Opa, von denen man solche Lebensweisheiten mitbekommen hat. Gibt es in Ihrer Familie für Sie selbst ein solches Lebensmotto?
Also mein Opa hat früher mit uns Kindern gesagt, was du im Kopf hast, kann dir keiner nehmen.
Braves Kind, das um nichts fragt, kriegt auch nichts. Das heißt, man muss seine Bedürfnisse und die Sachen, die man gerne haben möchte, auch formulieren. Weil wenn man immer nur da sitzt und sagt, ich wünsche mir was, aber man sagt es nicht, geht es nicht voran. Und das ist ein Spruch von meinem Großvater, den wir immer wieder hochhalten und der ganz zielführend ist.
Wir sagen bei uns immer, eine Schwalbe gibt nie auf, weil wir mit Nachnamen Schwalbe heißen.
Mein Vater zum Nachtisch. Eis geht immer.
Was nicht abgeht, ist kein Dreck. Dann muss man sich mit rumplagen, man muss es auch nicht wegwerfen, es ist eine Verfärbung, man kann es weiter benutzen.
Der zweite Spruch von meinem Großvater, den wir auch bis heute beherzigen, ist, sich auf ein Vergnügen freuen, ist auch ein Vergnügen. Und das ist richtig toll, weil wenn man sich das so vergegenwärtigt, was man später oder morgen oder nächsten Monat vorhat, kann es das Leben nicht nur bereichern, sondern regelrecht beleuchten. Und das ist eine wunderbare Sache.
Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Immer gerade, immer so wie die anderen hinfallen, Krönchen zurechtdrücken und wieder weiterlaufen.
Wobei wir jetzt vor kurzem, jetzt zum Jahresanfang, über ein Jahresmotto gesprochen haben. Ob wir uns vielleicht eins ausdenken, sozusagen. Sowas wie Ja zum Sport oder es wird das Jahr des Lesens oder sowas. Ja gut, dass der Jahresanfang lädt ja dazu ein, dass man sich irgendwie einen guten Vorsatz nimmt, macht. Und dann dachte ich, anstatt des Vorsatzes könnte man ja auch mal ein Jahresmotto vielleicht sich ausdenken, das nicht so viel Druck macht, sozusagen, wie ein Vorsatz.
Lena Spilger hat nach Lebensmottos gefragt. Lebensmottos bringen etwas auf den Punkt. Sie sind geronnene Lebenserfahrung und meistens sollen sie ermutigen. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun, heißt zum Beispiel so ein Motto von Walt Disney. Auch die Kirchen geben sich jährlich ein Motto. Es ist ein Bibelspruch. Diese sogenannte Jahreslosung wird von fast 50 Institutionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schon 3 Jahre im Voraus festgelegt. In diesem Jahr heißt die Jahreslosung »Prüfet alles und behaltet das Gute«, ein Satz aus der Bibel, der dem Apostel Paulus zugeschrieben wird. Jutta Henner ist Vorsitzende der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, die den Satz jedes Jahr aussucht. Prüfet alles und behaltet das Gute, das könnte ja fast eine Anregung zur bevorstehenden Bundestagswahl sein und als solche auch gemeint sein. Aber wenn der Satz tatsächlich vor 3 Jahren schon ausgewählt wurde, da war ja von Bundestagswahlen noch nicht die Rede. Frau Henner, soll eine solche Jahreslosung überhaupt aktuell in die Zeit sprechen?
Man weiß nie, was in 3 Jahren ist, aber es hat sich schon öfter bewahrheitet, dass ein Bibelwort dann eine ganz zusätzliche Bedeutung bekommen hat, vielleicht auch in der breiten Öffentlichkeit. Warum nicht? Die Bibel hat ja auch den Anspruch, prophetisch, das heißt in die Gesellschaft hineinzusprechen.
Was ist der Sinn einer biblischen Jahreslosung überhaupt?
Ein Motto, ein Wort, das begleitet das auch. Es sind ja auch Elsass und Polen dabei, also in 5 Ländern die christlichen Kirchen verbindet und trägt. Das hat schon etwas seit bald 100 Jahren. Die 100. Jahreslosung wird dann für 2029 ausgewählt. Es ist auch ein Appetit haben in Sachen Bibel, mal ein Wort, das Lust machen soll auf mehr, doch einmal dieses Buch wieder oder überhaupt einmal in die Hand zu nehmen.
Sie haben sich jetzt relativ viel mit der Bibel und mit den Jahreslosungen zu beschäftigen. Sie sind ja eben auch Vorsitzende dieser Auswahlarbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Gibt es eigentlich irgendeinen Spruch in der Bibel, der für Sie so ein Motto wäre für das Christentum insgesamt?
Ich denke, dieses Doppelgebot der Nächstenliebe wäre so die DNA des Christentums. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Gott und dem Nächsten liebevoll zugewandte Haltung, es ist ein ethisches Wort, aber ich denke, Glaube wird glaubwürdig dadurch, dass er entsprechend auch gelebt wird.
Sagt Jutta Henner, die Vorsitzende der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, in der sich Bibelgesellschaften und viele kirchliche Verbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und noch einige anderer Länder zusammengefunden haben. Und die wählen auch immer die sogenannte Jahreslosung der Kirchen. In diesem Jahr ist es: Prüfet alles und behaltet das Gute. Ein Bibelzitat aus dem Neuen Testament. Bibelsprüche haben das Zeug zum Lebensmotto, zumindest für Menschen, die in der christlichen Tradition sich angesprochen fühlen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist zum Beispiel auch so ein bekannter Bibelspruch, sehr beliebt als Taufspruch oder auch als Konfirmationsspruch. Solche Bibelverse, vor allen Dingen die selbst gewählten Konfirmationssprüche, begleiten Menschen dann ja oft ein Leben lang und gewinnen mit der Zeit eine ganz eigene Bedeutung. Meine Kollegin Sarah Baus hat 2 Frauen getroffen, die darüber ein bisschen erzählen.
Lydia Schilchegger ist Ärztin und engagiert sich in ihrer Frankfurter Kirchengemeinde als Kirchenvorstand. Ihr Konfirmationsspruch bedeutet ihr viel, weil er sie dazu auffordert, mit ihrer eigenen Lebensweise ein Zeichen zu setzen.
Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.
Lydia Schilchegger empfindet es als Privileg, heute in unserer Gesellschaft frei über das Evangelium sprechen zu können.
Es ist keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig muss man sich bewusst machen, dass es auch durchaus sein kann, dass Zeiten kommen, wo man auch dafür wieder mit Repressalien zu rechnen hat. Und deshalb begleitet mich der Spruch immer auch mit so einer gewissen Warnung oder vielleicht einfach dem Augenmerk darauf, dass wir uns auch dafür einsetzen sollen, dass die Zeiten der freien Meinungsäußerung und Religionsfreiheit so bleiben sollen hierzulande.
Auch Gisa Stratemann bedeutet ihr Konfirmationsspruch viel. Nicht zuletzt erinnert er sie an ihren damaligen Pfarrer, der sie positiv geprägt hat. Ihr Konfirmationsspruch lautet:
Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch.
Immer wenn sie mutlos war, hat der Konfirmationsspruch ihr bereits als junge Frau oft geholfen.
In so Situationen, wo man das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht weiter. Zum Beispiel halt bei dem Tod meines Vaters, da hatte ich das Gefühl, es ist kein Geld mehr da.
Auch heutzutage fühlt sich Gisa Stratemann durch ihren Konfirmationsspruch in schweren Zeiten getragen. So wie im vergangenen Jahr, als ungewiss war, ob sie eine schwere Krankheit überstehen würde.
Aber wie schwer es ist, sich immer und in allen Umständen des Herrn zu freuen, das musste man erst lernen im Laufe der Zeit. Da hat einiges an Lebenserfahrung dazu gehört.
Lydia Schilchegger betont, dass ein Motto zwar Halt geben kann, sich aber auch im Laufe des Lebens ändern darf. Ihr ist ganz wichtig, dass man sich nicht nur an einem Spruch festmacht.
Und es dürfen auch ganz weltliche Dinge sein. Also zum Beispiel mag ich auch von Neil Young den Spruch ganz gern: It's better to burn out than to fade away. Also unsere Zeit zu nutzen, die wir hier haben. Auch den Spruch finde ich gut.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Manche Lebensmottos sind ja so knapp, dass sie hinten auf ein Wohnmobil passen. YOLO, you only live once, kann man da zum Beispiel lesen. Man lebt nur einmal. Oder träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Lebensmottos sollen inspirieren und sich auch in Schwierigkeiten bewähren. Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen zum Beispiel. Wir sprechen heute über Lebensmottos, die stark machen, aber wir sprechen auch über innerliche Glaubenssätze, die wir manchmal schon aus der Kindheit mitbringen und die uns eher behindern in unserem Leben, als dass sie uns stärken. Die Psychologen sprechen da von Glaubenssätzen. Das sind Sätze, die unser Verhältnis zum Leben ganz generell bestimmen, und zwar im positiven wie im negativen Sinn. Die sind uns oft nicht mal bewusst. Andrea Hillenbrand ist Psychotherapeutin in Wiesbaden und dazu meine Gesprächspartnerin. Frau Hillenbrand, hat eigentlich jeder solche inneren Glaubenssätze?
Die haben wir definitiv alle, aber die sind uns in der Regel eben gar nicht so bewusst. Wir kriegen die nicht so mit, aber wirken tun sie bei jedem von uns.
Ist das was anderes als ein Lebensmotto?
Genau, also ein Lebensmotto, das wäre ja vielleicht sowas, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, was man sich auch wirklich so vorsagt, wenn man so durch den Tag geht. Und diese Glaubenssätze, die wirken so im Hintergrund wie so ein Computerprogramm und beeinflussen uns sehr stark. Zum Teil gibt es da Überschneidungen, also wenn wir jetzt sowas hätten wie ohne Fleiß kein Preis, das kann doch auch beides sein, dass man sich das als Lebensmotto sehr bewusst hat. Aber so als Glaubenssatz wirkt es nochmal sehr viel stärker und radikaler. Also es gibt wirklich, ohne Fleiß kriegst du gar nichts hin.
Das wird dann fast zu einem Fluchsatz, kann man fast sagen. Wie und wo entstehen solche Glaubenssätze?
Die bilden wir schon sehr früh im Leben. Kinder beobachten ganz viel in der Familie. Wie funktioniert denn das Leben? Was machen die anderen Menschen? Wie gehen andere Menschen miteinander um? Wie gehen andere Menschen mit mir um? Und Kinder ziehen dann Schlüsse draus, was muss ich denn machen, um hier gut klarzukommen. Und die Beobachtungen sind ganz, ganz toll, aber die Schlussfolgerungen sind manchmal ein bisschen schwierig, weil die so früh im Leben entstehen, auch extremer sind, ein bisschen schwarz-weiß sind. Nur wenn ich fleißig und brav bin, dann reagieren die anderen gut auf mich, was dann so zu so Glaubenssätzen führt. Ich muss immer angenehm sein, ich muss immer hilfreich sein, ich muss immer fleißig sein, sonst wollen mich andere nicht.
Wie sehr beeinflussen solche Glaubenssätze dann unser Denken, unser Handeln?
Viel mehr als wir denken. Die beeinflussen nämlich wirklich alles. Angefangen schon bei der Wahrnehmung. Wir nehmen unser Leben und das Verhalten von anderen und das, was uns so passiert, wie durch so eine gefärbte Brille wahr. Also diese Glaubenssätze prägen das, wie wir eine Situation überhaupt wahrnehmen und interpretieren. Und deswegen machen wir auch immer wieder die bestätigende Erfahrung. Siehste, habe ich doch gesagt, das ist doch so im Leben. Ich werde eben nur gemocht, wenn ich brav bin und nicht widerspreche und nicht Nein sage.
Wie kann ich herausfinden, von welchen inneren Sätzen ich mich leiten lasse? Sie haben eben gesagt, die sind ja nur so vorbewusst.
Ganz genau. Das ist so ein bisschen autopilotmäßig. Und da kann es helfen, ab und zu mal innezuhalten und selber zu reflektieren und zu sagen, okay, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade so gemacht? Oder am allerbesten ist so mal zu gucken, was passiert mir denn immer wieder? Und muss verschiedene Situationen aufschreiben und sagen, ja, was ist denn da der gemeinsame Nenner? Habe ich da vielleicht ein bestimmtes Reaktionsmuster oder wiederholt sich da was, wie ich auf diese Situation reagiere oder wie ich über die Situation denke? Aber vielleicht hat man auch jemand, mit dem man es mal besprechen kann, eine gute Freundin oder vielleicht sogar einen Berater oder einen Therapeut.
Frau Hillenbrand, was sind denn so typische Glaubenssätze, die uns eher am Leben hindern, die uns das Leben schwerer machen?
Genau, also erstmal muss man sagen, diese Sätze sind eigentlich alle dafür gedacht, um uns zu helfen. Die haben uns in einer bestimmten Zeit, haben wir die mal gebildet, weil wir gemerkt haben, das funktioniert gut. Das Problem ist also gar nicht, dass wir die haben, sondern dass wir die so ausschließlich haben, so im Übermaß benutzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ohne Fleiß kein Preis oder damit du geliebt wirst, musst du dich anpassen. Das klingt in der Extremform, ist das eben ungünstig. Aber da ist natürlich schon was dran, dass man sagt, okay, ich möchte mich auch anstrengen, mit anderen gut auszukommen. Aber in der Extremform, da hat es eben Nebenwirkungen, da zahlen wir einen Preis.
Können solche negativen Sätze uns sogar krank machen?
Ja, so ein ganz typisches Beispiel ist, das finden wir oft bei depressiven Menschen, dass die Idee da ist, die Überzeugung da ist, aber ohne dass es bewusst ist, wenn ich immer nett bin, wenn ich alles gebe, dann wird mir das irgendwann gedankt und vergolten werden. Das ist ein ganz problematischer Glaubenssatz, weil dieses "es wird mir gedankt und vergolten" tritt in der überwiegenden Zahl der Fälle im Leben nicht ein. Mhm. Und das führt zu einer ganz tiefen existenziellen Enttäuschung. Ich opfere mich auf und dann geht mein Mann, meine Kollegin, meine Freundin so mit mir um. Und wenn einem das dann so oft passiert, dann kann das wirklich auch in eine Depression führen.
Wie kann ich mich frei machen von solchen negativen Sätzen? Also wir haben schon darüber gesprochen, man muss sie irgendwie enttarnen, man muss sie sich klar machen. Aber dann, was passiert dann? Werden die einfach in sich zusammenfallen? Setze ich ihnen positive Sätze gegenüber? Wie gehen sie vor?
Super, genau. Also wie Sie es gesagt haben, der erste Punkt ist natürlich, dass ich mir dessen bewusst werde, damit ich nicht mehr auf Autopilot laufe, sondern ein bisschen kapiere. Und dann im Idealfall kann ich dann auch mich dabei ertappen und drüber lächeln. Damit nehme ich dem Glaubenssatz schon ganz viel Macht. Und im nächsten Schritt kann man schauen, kann ich das ein bisschen verändern? Das muss ja gar nicht total so sein. Also wenn ich gerne Leistung bringe und damit eine gute Erfahrung mache und damit ganz viel erreiche, dann darf ich das ja auch weitermachen. Aber ich darf mich vielleicht daran erinnern, ich bin auch wertvoll, wenn mir mal ein Fehler passiert. Also das geht darum, dass so ein bisschen Realismus auch reinzubringen, aus diesem Extremen rauszukommen.
Es gibt ja auch die Rede von so Affirmationen, so Selbstbestätigungen, wo man dann eben ganz bewusst sich was ganz Positives sagt. Also ich bin geliebt, ich bin stark.
Als Ergänzung ist das eine ganz prima Sache und kann ganz wertvoll sein. Man muss sehr gut reinspüren, passt das? Besteht da wenigstens ansatzweise die Chance, dass ich mir das auch glauben kann? So, ich bin geliebt, ich bin gewollt, das sind ganz mächtige Sätze, das kann wirklich gut wirken, aber nicht alleine. Also es geht eben nicht darum, alles andere zu ignorieren, die Glaubenssätze zu ignorieren und sich nur noch zu sagen, alles ist prima, alle finden mich super, wir wollen nicht unrealistisch sein, sondern auf der einen Seite mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und dann so zur Stärkung mit diesen positiven Affirmationen auch zu arbeiten. Das ist schon eine tolle Sache.
Wie wir zu stärkenden inneren Glaubenssätzen finden, darüber habe ich gesprochen mit der Diplompsychologin und Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand aus Wiesbaden. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Innere Glaubenssätze entdecken und vielleicht auch ihre lebensbehindernde Kraft etwas minimieren, etwas in Frage stellen, sich neu ausrichten. Dazu muss man sich unter Umständen auch austauschen mit Menschen, die diese Belastung verstehen. Einfach mal mit jemandem reden, das ist viel wert. Mit jemandem, der unbeteiligt ist und in Ruhe zuhören kann, aber so viele Leute gibt es ja oft gar nicht. Aber in Wiesbaden gibt es jetzt ein ganz unverbindliches Angebot von der Evangelischen Kirche und von der sogenannten Heimathafen GmbH. Es heißt Deep Talk, das heißt auf Deutsch tiefes Gespräch, und es soll auch junge Menschen ansprechen. Andrea Bonhagen hat sich das angeschaut.
Jeden Donnerstag ist Deep Talk im Alten Gericht. Pfarrerin Margarete Geißler sitzt von 10 bis 12 Uhr in einem kleinen Raum am runden Tisch. Ein Kollege kommt am Nachmittag. Margarete Geißler hatte schon viele gute Gespräche.
Also die Einstiegsfrage ist eigentlich, was bringt Sie heute hierher? Wenn ich eine Einstiegsfrage brauche, manchmal kommen die Leute und breiten sofort etwas aus.
Manchmal ist es leer, wie jetzt in der Ferienzeit. Aber es gab auch schon Schlangen vor der Tür. Dann beschränkt Geißler das Gespräch auf eine halbe Stunde. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, mit denen die Menschen kommen.
Manche Leute bewegen auch in ihrem Herzen, wie sie mit ihrem Liebsten umgehen. Ich hatte auch eine, die Angst hat, ihren Partner zu verlieren. Was da möglich ist, wie man Gefühle artikuliert, was gut ist in so einer Situation. Haben wir alles erwogen gemeinsam.
Geißler freut sich besonders, wenn sie das Gefühl hat, das Gespräch hat wirklich geholfen. Eine Frau hat sich schon länger in ihrem Umfeld besonders verloren, nicht angenommen gefühlt.
Zu hören, was sie da auch schon ihr Leben lang an Schwerem erleben musste und Gedanken zu finden, die ihr helfen, den Weg weiterzugehen, das hat mich sehr berührt.
Die Idee zum Deep Talk im Alten Gericht hatte Ann-Kathrin Hartenbach, Innovationsmanagerin von der Evangelischen Kirche in Wiesbaden.
Was ich toll finde, es ist ein neutraler Raum, es hat erstmal nichts mit Kirche zu tun und hier kann man, glaube ich, ganz unbefangen herkommen und über seine Sorgen, Ängste, Probleme sprechen. Und wir wollen ein bisschen die Kirche wieder mehr zum Menschen bringen und nicht andersrum, sage ich mal. Das war so ein bisschen die Grundidee, also von mir persönlich.
Deep Talk im Alten Gericht in Wiesbaden, das gibt es immer donnerstags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. 8 Pfarrerinnen und Pfarrer wechseln sich dabei ab. Es kann und soll aber ganz unabhängig vom Glauben wahrgenommen werden, sagen die Veranstalter. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Genießen Sie den freien Tag nach Kräften.